On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Das DFB-Pokal-Achtelfinale steht fest. Die deutsche Handballjugend sackt sich den nächsten Titel ein. Und der Skisprung-Bundestrainer kündigt seinen Rücktritt an. Willkommen zu Folge 300 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und ja, zu dieser sehr besonderen, wie gesagt, 300. Jubiläumsfolge. Hallöchen, David.
Hallöchen, Benny, und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, wir feiern ein Jubiläum. Zahlreiche Podcast-Mitstreiterinnen und Mitstreiter der letzten, ja, knapp 5 Jahre haben uns tolle Sprachnachrichten geschickt. Und das Ganze natürlich wie immer eingebettet in die Sportnews der letzten Tage. Wir blicken natürlich auch ein bisschen nach vorne. Wir haben eine Europapokalwoche im Fußball vor uns, aber natürlich gibt es heute so ein bisschen Jubiläum-Special und deswegen auch den Musikantenstadel zum Start, Benny. So einen kleinen Insight vielleicht, wie läuft so ein Aufnahmeritual ab und was haben Biene Maja und Andy Borg damit zu tun?
Also, oh Gott, ja, wie läuft so ein Aufnahmeabend ab? Naja, meistens setzt man sich zusammen an seinen Docks und bastelt gemeinsam, bis es dann losgeht, daran rum. Und währenddessen gehen einem die wildesten Lieder in Teilen durch den Kopf. Und so bestimmte Songs haben sie einfach etabliert, zum Beispiel eben die Stadelzeit von Andy Borg. Oder, ja, die Biene Maja, die oft nach den Folgen angestimmt wird und dann plötzlich aber in Über den Wolken von Reinhard May landet. Also da sieht man, wo unser Kopf so nach einer guten Podcast-Folge ist plötzlich.
So ist es. Und deswegen machen wir auch genau damit weiter, werden uns in den nächsten Wochen vielleicht so ein bisschen, also wir haben versucht, das Format natürlich, also genauso breit aufzustellen wie bisher. Aber Benny, lass uns doch vielleicht am Anfang kurz zu besprechen. Für den Winter haben wir uns jetzt mal vorgenommen, uns auf Wintersport und Fußball zu fokussieren, weil Wintersport ist einfach irgendwie dann doch unsere gemeinsame Nummer eins. Und wir wollen uns ja gemeinsam auch gut auf unsere Olympiareise, die hoffentlich nicht in einem kompletten Fiasko endet, logistisch, gut vorbereiten. Fußball sprechen wir sowieso drüber. Und dann würde ich sagen, nimmt jeder von uns vielleicht so 2, 3 Themen mal mit in jede Folge und dann haben wir die anderen Sportarten so repräsentiert, dass wir eben trotzdem noch breit aufgestellt sind. Das wäre der Plan für die nächsten 300.
Genau, ja, genau. Es ist einfach, ich glaube, für uns, für die Vorbereitung deutlich einfacher zu regeln. Wir können uns so gesehen auch in gewisser Weise auf das vorbereiten und auf das konzentrieren, was wir eigentlich auch einfach am besten können und wofür wir auch vielleicht die meiste Leidenschaft haben. Das ist im Winter natürlich insbesondere der Wintersport und dann können wir uns eben auch mal ein bisschen Zeit lassen und ein wenig mehr über das passieren, was an einem stabilen Winterwochenende so passiert ist. Ich glaube, das ist für euch ja, lukrativer, für uns ebenso. Da haben glaube ich, alle Seiten mehr davon, wenn wir uns tatsächlich auch auf die Themen dann wirklich intensiv vorbereiten können, anstatt eben alles so ein bisschen zu besprechen. Und ja, ich freue mich drauf.
Ja, schreibt uns doch gerne mal, was ihr davon haltet. @onthepitch_pod bei Instagram vor allem seid ihr da richtig unterwegs. Wir haben heute 9 Sprachnachrichten und einer nachher wird sich auch nochmal zu unseren Formaten äußern, Benny, im Fußball. Und das Schöne heute in dieser Folge ist, Benny kennt die Sprachnachrichten nicht, die ich organisiert habe. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und einer hat sich den Platz verdient, als erstes abgespielt zu werden. Und zwar, weil wir am Anfang ja immer auf unser Kicktipp-Spiel hinweisen. Die Fußball-Bundesliga tippen wir gemeinsam. Der 9. Spieltag liegt hinter uns. Über Fußball sprechen wir nachher natürlich auch noch in aller Ausführlichkeit. Und der Tippspielsieger des 9. Spieltags ist tatsächlich David Müller von Football's Coming Home, unser Partner, ja, wenn es um Saison, Halbzeit, Saisonfazit, Rückblick, Vorschau, whatever alles geht und natürlich auch unser Tipppartner. Und er ist mit 18 Punkten der Beste an diesem Wochenende gewesen, hat 6 Positionen gut gemacht, jetzt bei On The Pitch minus Bully bei Kicktipp auf Platz 5 geklettert. Benny hat 7 Positionen gut gemacht, ist also quasi auch der Beste des Wochenendes, weil niemand hat so viele Positionen gut gemacht wie er. Ganz vorne weiter Tim, ich bin auf Platz 3, es bleibt weiter spannend. Und weil David Müller sich's verdient hat, hören wir jetzt als erstes seine Sprachnachricht. Und ich bin auch gespannt auf Bennys Reaktion heute. David, bitteschön.
Lieber David, lieber Benny, herzlichen Glückwunsch zu dieser unglaublichen Marke. 300 Folgen On The Pitch, der Sportpodcast. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, es freut mich allgemein, dass wir in den letzten Jahren auch immer wieder auf diese Art und Weise in unserem Podcast auch da zusammengearbeitet haben und da ein tolles Verhältnis daraus entstanden ist. Ich schätze das sehr und ich hoffe natürlich, dass ihr da weiterhin am Ball, am Puck bleibt, auf der Skiflugschanze, auf dem Fahrrad, auf der Eisbahn, wo auch immer. Ihr könnt das weiter ausführen. Macht auf jeden Fall weiter, unterhaltet uns und informiert uns weiterhin so gut, wie ihr das bisher getan habt. Und dann hoffe ich doch, dass wir bald die 500er-Marke zusammen feiern können. Also nochmal herzlichen Glückwunsch, macht weiter so und viel Spaß weiterhin.
Ja, vielen Dank, David, für die sehr nette und freundliche Audio. Und was soll ich dazu sagen? Unser treuester Mit-Co-Host, der auch immer wieder dafür gut ist, in die Bresche zu springen, wenn einer ausfallen sollte. In letzter Zeit war das häufiger ich als du. Aber einfach ein wichtiger Part auch. Und auch irgendwie Teil des On-the-Pitch-Teams, kann man, glaube ich, durchaus sagen. Deswegen schön, dass du dabei bist. Und dass wir insbesondere natürlich auch, was den Fußball angeht, da natürlich auch regelmäßig vor und mittendrin in der Saison auch über das Wichtigste gemeinsam reden.
Genau, so ist es. Das wird auch so weitergehen, da bin ich mir ganz sicher. Und ja, glaube ich, auch da können wir vielleicht ein bisschen flexibler sein, je nachdem, wie es halt terminmäßig so ist. Also haben wir vielleicht doch ein bisschen mehr zu tun, als wir vor 5 Jahren noch hatten, als wir dieses Projekt gestartet haben. Das bleibt weiter natürlich am Start. Und einen, den ihr schon gehört habt tatsächlich, den ihr jede Woche hört, der aber tatsächlich lange ja regulär so nicht mehr da war, ist Luca Storms, unser Intro-Sprecher. Und der hat tatsächlich heute Geburtstag. Deswegen dachte ich mir, das ist der thematische Übergang, um seine Antwort einfach mal drin zu lassen, weil der Mann hat heute bestimmt einiges zu tun gehabt.
Es folgt die Jubiläumssprachnachricht zu 300 Folgen On The Pitch. Auch von mir alles Liebe, alles Gute zu 300 Folgen. Macht so weiter. Vor allem der Wintersport ist immer sehr informativ. Macht so weiter und schöne Folge.
Ja, danke, Luca. Und ich denke, wir werden dem der Aufforderung doch mal Folge leisten, Benny. Mit Wintersport ist er
ach so.
Sicherlich kein schlechter Fokus unterwegs.
Nee, definitiv. Schön, dass er es auch persönlich heraushebt und offensichtlich selbst merkt, wo wir unsere Hauptexpertise drin haben. Und ja, vielen Dank, Luca, und Happy Birthday natürlich.
Ja, und für den Motorsport ist er natürlich auch immer unser Mann, wenn wir da Fragen haben. So, und dann ist natürlich die On-the-Pitch-Legende quasi schon jetzt natürlich die richtige Konsequenz. Gerhard Leinauer, Eurosport-Kommentator für Skispringen, weilt gerade nicht in Deutschland. So viel kann ich dir schon mal verraten, Benny. Aber wir werden als nächstes natürlich über die Kurznews sprechen. Da wird dann ein Ort vorkommen, nämlich München, wo er ja unter anderem auch dann häufiger beruflich unterwegs ist. Aber vorher schickt uns Leini beste Grüße aus dem Süden, Benny.
Hi David, hi Benny. Hier ist der Leini. 300 Mal on the pitch, das ist ja Wahnsinn. Wen hattet ihr noch nicht und welche Sportart hattet ihr noch nicht? Also da gibt es ja nicht mehr so viel. Glückwunsch dazu und ich wünsche euch weitere 300 tolle Folgen. Im Moment steht bei mir der Sport nicht so im Vordergrund. In Kapstadt. Aber das, was ihr wahrscheinlich noch nicht hattet, sind die Springboks. Die sind hier allgegenwärtig. Rugby in Südafrika ist natürlich schon genial. Also das vielleicht für die nächsten Folgen irgendwas. Das wäre die Aufgabe. Alles Liebe, alles Gute weiterhin und Grüße vom Leini.
Ja, guck mal, Leini, auch wir hatten den Rugby schon im Podcast, da musst du ja gar keine Illusionen machen, aber ach, was eine schöne Audio von unserem Leini, unserem Lieblings, komm, David, sagen wir es, wie es ist, unserem Lieblings-Skisprung-Kommentator, der da ist und irgendwann gibt es das gemeinsame Bierchen, das kriegen wir nochmal hin.
Ja, auf jeden Fall. Auch dieses Jahr wieder hat es leider knapp nicht funktioniert, aber wir sind auf jeden Fall weiter dran und wir hoffen, dass Eurosport die Einsicht hat, vielleicht ja den einen oder anderen an die Schanze zu schicken. Liebes Discovery-Team, also seht mal zu, da, wenn ihr schon HBO Max an den Start bringt, bringt Leini an die Schanze. Das ist unser Aufruf an dieser Stelle. Und Rugby, ja, unsere Entdeckung, finde ich, fast schon gewesen bei den Olympischen Sommerspielen letztes Jahr in Paris. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. So, jetzt kommen wir ein bisschen zum Inhalt, würde ich vorschlagen. Wir reiten durch unsere Kurznews, aber ein bisschen gibt es natürlich nachher noch weitere Sprachnachrichten. Wir starten allerdings erstmal mit dem Eisbach in München, Benny. Da ist ja normalerweise diese Welle auch negativ in den Schlagzeilen, weil es ja auch oft heftige Unfälle gibt. Aber es ist ja ein totaler Touristenmagnet. Und was ist da jetzt los? Eisbach ohne Welle, oder wie?
Ja, so ist es. Also auch für Touristen natürlich irgendwie jedes Mal wieder gern gesehen. Und wie oft sieht man von Bekannten in Instagram-Stories oder Beiträgen diese Wellen, wo dann die lebensverrückten Menschen da eben auch am Eisbach tatsächlich surfen auf diesen großen Wellen im Englischen Garten. Ja, und jetzt ist es nur noch ein Wellchen, wie die Tagesschau absolut richtig sagt. Woran das genau liegt, ist noch nicht klar. Aber ja, die Eisbachwelle ist in München ist aktuell verschwunden. Also angeblich, also insbesondere natürlich wegen zu wenig Wasser. Und ja, jetzt ist die Frage, kommt da zu wenig Wasser von der Isar? Woran liegt das genau? Das wird gerade noch ausreichend geklärt. Und wir sind dann gespannt, ob es bald wieder diese Bilder gibt. Ich gehe davon aus, das wird sich bald wieder lösen, dieses Problem.
Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall. Nächste Kurznews, dann Gratulation an Pia Greiten, denn die ist neue Präsidentin von Athleten Deutschland. Ganz wichtige Verbandsstimme auf jeden Fall, dass eben da auch die Aktiven eine Stimme haben in Deutschland und eben nicht nur von Funktionärsebene geleitet werden. Woher kennen wir die? Olympia Dritte von Paris letztes Jahr im Doppelvierer. Also kennt sich mit Wassersport ganz gut aus. Das Ganze wurde jetzt gewählt in Frankfurt und sie ist Nachfolgerin von Carla Borger, die nach 4 Jahren nicht wieder kandidierte. Carla Borger kennen wir vielleicht unter anderem auch aus dem Lauschangriff von Buschi und Schmiso, die ja auch irgendwie schuld sind, dass wir jetzt hier Folge 300 haben. Und davor übrigens, und das ist ja vielleicht auch noch dem einen oder anderen Begriff, war Max Hartung direkt nach der Vereinsgründung Präsident von Athleten Deutschland. Genau, jetzt also da kleiner Personenwechsel an der Spitze. Und dann kommen wir zu einem Thema, was uns die letzten Wochen auch schon häufig begleitet hat, aber eher in Sachen Neuigkeiten. Und jetzt gibt es mal wieder eine prominente Kritikstimme zu den Enhanced Games. Benny.
Ja, ganz genau, denn es hat sich niemand Geringeres als der Präsident der Anti-Doping-Agentur, der Welt-Anti-Doping-Agentur, Witold Banka, jetzt tatsächlich geäußert zu den Enhanced Games, wo ja kontrolliert unter Doping tatsächlich neue Höchstleistungen entstehen sollen. Er fordert jetzt auch auf, dass die US-Anti-Doping-Agentur sich dagegen einsetzt, dass diese Austragung der Enhanced Games im Mai 26 in Las Vegas stattfinden können. Witold Banka ist da auch relativ deutlich, er redet davon, dass es kein Sport mehr sei und sagt, wir wünschen uns dringend, dass unsere Kollegen in den USA mehr unternehmen, um sicherzustellen, dass diese Veranstaltung nicht stattfindet. Bisher hat sich die US-Anti-Doping-Agentur zwar dagegen ausgesprochen, dass es stattfindet, aber sich nicht aktiv dagegen eingesetzt. Wir hatten ja auch im Podcast hier darüber berichtet, unter anderem der deutsche Schwimmer, der Profischwimmer Marius Kusch, der sich dafür entschieden hat, dort eben zu neuen Bestleistungen kommen zu wollen. Und natürlich spielt da auch das Geld eine große Rolle, weil eben nicht jeder Leistungssportler im Schwimmen, der jetzt nicht irgendwie um Weltmeistertitel mitschwimmt, da jetzt richtig gut von leben kann. Diese Debatte wird also jetzt weiter angeheizt und wir sind gespannt, was das jetzt bedeutet für Las Vegas im Mai 2026. So lang hin ist es ja gar nicht mehr.
So ist es. Ich bin auch gespannt, ob die Geldgeber da dann irgendwie ein Einsehen haben, das noch zu stoppen. Das wird auf jeden Fall ein Thema, worauf wir noch länger blicken werden. Eine traurige Nachricht gibt es unterdessen aus Frankreich. Der älteste noch lebende Olympiasieger der Welt ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Und ich kann euch sagen, wir alle haben ihn letztes Jahr im Sommer noch gesehen. Denn im Rollstuhl bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris war er quasi der Vorletzte, der die Fackel in der Hand hatte. Zwei gemeinsam, René und Peretz, haben das Ganze ja entzündet, da vor dem Louvre, und er war derjenige im Rollstuhl, der die Fackel nochmal in der Hand haben durfte. Olympiasieger war Charles Cost, 1948 in London im Radsport. Bekannt gegeben ist sein Tod jetzt durch die französische Sportministerin auf X, und jetzt ist er eben nicht mehr der älteste noch lebende Olympiasieger der Welt. Vor ihm war das ja die Turnlegende Agnes Kelletti. Ruhe in Frieden, Charles Cost. Da geht eine ganze Generation, denke ich. Und dann weiter mit dir und Eiskunstlauf.
Ja, ganz genau. Und im Eiskunstlauf gab es tatsächlich einen neuen Kür-Weltrekord. Stand ja der Grand Prix in Saskatoon in Kanada an. Und natürlich handelt es sich hier um den Superstar, um Ilya Malinin, der US-Amerikaner, der ja mit 20 Jahren mal eben diesen Weltrekord aufstellt. 228,97 Punkte, das sind 1,18 Punkte mehr als seine bisherige Bestmarke. Und dabei zeigt er eben 6 saubere Vierfachsprünge. Sein Spitzname ist ja auch vierfach Gott und sagt selber dazu, es fühlte sich fast so an, als wäre ich auf Autopilot. Also offensichtlich läuft da gerade alles einfach nur perfekt bei Malinin. Die Gesamtpunktzahl am Ende waren übrigens 33,81 Punkte. Damit übrigens ganz knapp an der Bestmarke von Olympiasieger Nathan Chen, der mit 335,3 Punkte 2019 eben diese Bestmarke aufgestellt hat. Also Malinin in ganz neuen Welten und das mit 20 Jahren. Ja, ich glaube, da kann man noch einiges erwarten.
Ja, auch da sind Olympische Winterspiele ja nicht allzu weit weg.
So ist es.
Dann kommen wir ganz kurz zum Motorsport. Nochmal der Hinweis, am Wochenende wird in Brasilien gefahren in der Formel 1. Das ist das viertletzte Wochenende der Saison. Und zur Erinnerung, ja, der WM-Kampf ist ein richtiger WM-Kampf. Lando Norris 357, Oscar Piastri 356, Max Verstappen 321 Punkte. Das ist die Ausgangslage für dieses Rennwochenende in Brasilien. Ein Sprintwochenende ist es. Es gibt ein Sprint Rennen am Samstag, dann danach das Qualifying und natürlich auch das Rennen am Sonntag um 18 Uhr. Auf jeden Fall einschalten, weil das wird auf jeden Fall nochmal richtig knackig vor Saisonende. Und einen Abschied gibt es noch, und zwar vom Weltmeister von 2009. Jenson Button fährt ja schon länger kein Formel 1 mehr, aber jetzt am Wochenende bei den 8 Stunden von Bahrain sein Karriereende. Und das ist natürlich irgendwie auch eine besondere Geschichte. Ich habe mich in den letzten Tagen so ein bisschen bei Formel 1-Fans durchgeklickt. Er war nämlich der erste Pilot, der 2011 müsste es gewesen sein, DRS aktiviert hat. Also das Flachmachen des Heckflügels quasi, um es ein wenig schneller zu machen. Und es ist ja dann quasi fast schon ein Wink des Schicksals, dass er genau in dem Herbst aufhört, in dem auch das DRS sich aus der Formel 1 verabschiedet. Das wird es ja nächstes Jahr dann in etwas anderer Form mit Power-Aktivierungsknöpfen geben. Aber da sprechen wir im Herbst drüber. Vorher machen wir eine Pause, Benny, und dann melden wir uns gleich wieder mit Wintersport. Da hat sich der Skisprung-Bundestrainer verabschiedet, oder besser gesagt seinen Abschied angekündigt. Die Deutschlands U17-Handballer sind die Schlagzeile, und natürlich haben wir noch ein paar weitere Sprachnachrichten für euch. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im zweiten Take zunächst mal wieder mit dem Wintersport. Zwar haben wir Sölden hinter uns und die richtig großen Events starten dann erst Ende nächster Woche, aber Viktoria Karl, Benny, wir sprechen gleich über die Dopingkontrolle im Langlauf, ist ein Thema, und das andere Thema ist Stefan Horngacher, der als Skisprung-Bundestrainer zurücktritt. Aber bevor wir über Wintersport sprechen, die Sprachnachricht von Sophie Affelt, die für Sport 1 bei der Einkleidung der deutschen Athletinnen und Athleten war. Deswegen ist es auch die einzige Sprachnachricht, die nicht die 1-Minuten-Marke gehalten hat. Aber dafür gibt uns Sophie vor Ort Eindrücke, weil sie hatte nämlich Horngacher am Mikro, als er genau das verkündet hat.
Ja, moin zusammen und natürlich erstmal Glückwunsch zur 300. Folge On The Pitch. Starke Zahl, und ich fühle mich geehrt, dass ich mich zu diesem Jubiläum auch mal wieder zu Wort melden darf. Das letzte Mal ist, glaube ich, echt schon wieder eine ganze Ecke her. Und ja, ich dachte, ich berichte einfach mal ganz kurz von der Einkleidung der DSV-Athleten in Nürnberg, die in der vergangenen Woche stattgefunden hat. Das ist ja irgendwie immer so das Zeichen, dass es jetzt wirklich dann bald wieder losgeht mit der Wintersportsaison, beziehungsweise es ging ja auch schon los, wenn man jetzt mal Ski-Alpin in Sölden berücksichtigt. Genau, und ja, die sammeln dann eben einfach ihre ganzen Materialien ein, die sie dann brauchen für den Winter, von Skiunterwäsche über Handschuhe, Brillen etc. Das muss natürlich auch alles noch individuell gebrandet werden, dann mit einzelnen Sponsoren, gegebenenfalls mit Bundeswehr etc. Also da stehen dann ganz viele Stationen auf dem Programm. Auch die ganzen Porträtfotos werden dann noch gemacht, auch ganz viele Social-Media-Clips. Das ist natürlich auch sehr viel mehr geworden über die letzten Jahre hinweg, die dann für die ganze Saison ja auch verwendet werden. Und ja, auch wir Medienvertreter werden dann natürlich noch abgefrühstückt. Ich war für Sport 1 auch wieder mit dabei. Gab natürlich auch sehr, sehr viele spannende Themen, muss man sagen. Unter anderem im Langlauf ja Viktoria Karl, bei der die Zukunft nach dem positiven Dopingtest noch in den Sternen steht. Dann natürlich auch die Zukunft generell von der nordischen Kombination. Da ist ja auch noch unsicher, ob ja diese Sportart 2030 noch olympisch ist. Die Frauen sind ja jetzt schon wieder nicht dabei, auch 2026. Auch da ist Nathalie Armbruster sehr deutlich geworden, hat gesagt, das kann sie mit keiner Faser ihres Körpers nachvollziehen, ja, dass das so entschieden wird im 21. Jahrhundert. Und ja, auch Biathlon natürlich wieder viel los gewesen. Franzi Preuß, da natürlich die begehrteste Frau des Tages. Ansonsten, ja, Skispringen. Auch da viele verschiedene Themen tatsächlich. Der Anzugsskandal, der wirkt auch immer noch nach von der nordischen Ski-WM. Das hat man wirklich bei allen Springern gemerkt, die wir danach gefragt haben, dass die sich noch sehr stark damit beschäftigen. Ansonsten natürlich auch die Olympiaschanze in Predazzo, wo ja die Generalprobe bei den Frauen ja viele negative Nachrichten irgendwie mit herbeigeführt hat, da im Sommer mit 3 Kreuzbandrissen. Hat sich auch Andi Wellinger recht klar geäußert, meinte, das ist ein beschissenes Zeichen. Also auch da muss man dann mal schauen, wie das weitergeht mit den Umbauten, die dann noch stattfinden sollen. Und ja, Skispringen natürlich das größte Thema am Tag. Dann der Rücktritt von Stefan Horngacher nach der Saison. Das ist so ein bisschen durchgesickert. Dann vor Ort haben wir schon den Hinweis von den Presseverantwortlichen des DSV bekommen, dass es da eine personelle Änderung geben wird und konnten ihn natürlich direkt drauf ansprechen. Und ja, war natürlich ganz spannend. Man hat aber wirklich das Gefühl, dass er total im Reinen ist dann auch mit dieser Entscheidung. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, ob man dann weiß, wie es dann für ihn weitergeht. Ja. Wollte er aber nicht so genau sagen. Er hat gesagt, zum Füße hochlegen reicht es noch nicht, aber ob es jetzt als Trainer weitergeht oder nicht, wollte er eben noch nicht sagen und meinte auch, es gibt noch andere Jobs im Verband. Also vielleicht sehen wir ihn dann auch in anderer Funktion beim DSV. Ja, die Athleten waren aber auf jeden Fall auch recht überrascht, kann man sagen. Also die wussten es natürlich schon vorher, aber trotzdem hat auch Philipp Raimund gesagt, es war schon ein kleiner Schock. Heinz Kutin, der Bundestrainer der Frauen, hat es sogar erst von mir erfahren. Also der war dann tatsächlich sehr überrascht. Ja, hat dann aber auch viele lobende Worte für ihn gefunden. Die kennen sich ja auch schon extrem lang. Und ja, großes Thema, das dann sicherlich auch in der Saison noch viel aufgegriffen wird. Und ja, vieles, worauf man sich freuen kann in der kommenden Saison. Und als Höhepunkt natürlich auch noch so ein kleines Event im Mailand Cortina im Februar. Soweit von mir. Liebe Grüße.
Tja. Ja, vielen Dank an Sophie für die Sprachnachricht. Und sie hat da ja ganz, ganz viele Themen aufgemacht, die wir jetzt ansprechen. Damit, womit wollen wir anfangen? Wollen wir.
Wie es dir beliebt.
Ja, komm, dann lass uns mit Stefan Horngacher anfangen, oder? Weil das ist ja schon ein dickes Ding vielleicht, worüber wir reden müssen. Also Stefan Horngacher, Bundestrainer der Skispringer. Ja, will jetzt also nach dieser kommenden Saison, nach diesem kommenden Winter, nach den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina seine Laufbahn als deutscher Nationaltrainer beenden. Darauf soll jetzt übrigens eine interne Lösung getroffen werden. Horst Hüttl hat auch selbst gesagt, wir machen uns jetzt im Laufe des Winters Gedanken. Bis 1.5.26 brauchen wir jemanden. Das heißt, vielleicht können wir tatsächlich auch noch da eine ganze Ecke warten, bis wir da tatsächlich den Namen gesagt bekommen oder wir eine Lösung gefunden haben. Aber ja, zwei Namen, die jetzt sport.pl, das polnische Portal, genannt haben für eine interne Lösung, wären einmal Thomas Thorn-Bichler und Ronny Hornschuh. Also beide ja altbekannte Namen aus dem DSV-Team. Dementsprechend, ich glaube, keine große Überraschung, oder?
Ist natürlich auch kein Wunder, dass ein polnisches Portal jemanden vorschlägt, der mal durchaus Verbindung mit dem polnischen Skiverband in seiner Biografie stehen hat. Also ich glaube auch, dass es tatsächlich noch ein Weilchen dauern wird. Von daher hat mich einfach die Ankündigung selber jetzt erstmal im Vordergrund interessiert, als das, was er jetzt macht oder wie es weitergeht. Klar, also Medien Deutschland hat gesagt, die Vier-Schanzentournee hat Stefan Horngacher dem deutschen Team nicht geschenkt. Das hat aber auch Werner Schuster nicht geschafft. Es gab Teamgold in Oberstdorf, Karl Geiger ist Skiflug-Weltmeister geworden. Und trotzdem war es eine total tolle Epoche. Ich bin irgendwie natürlich wirklich gespannt, wie es dann bei ihm und wie es mit der Lösung weitergeht. Finde es aber irgendwie auch eine schöne Message, wenn er jetzt sagt, ich bin als Skispringer Weltmeister geworden und dann schließt sich irgendwie nach dieser WM im Fleimstal jetzt irgendwie auch mit den Olympiaspringen im Fleimstal wieder ein Kreis für seine eigene sportliche Laufbahn und dann eben auch die seiner Trainerkarriere als Bundestrainer. Mal gucken, wie es dann weitergeht, ob er die Trainerrolle weiter behält. Klingt jetzt für mich eher nicht danach. Aber das wird noch ein Weilchen ein Thema bleiben. Dann würde ich sagen, die Anzugsthematik müssen wir weiterentwickeln lassen. Ich glaube, da kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten Richtung Saisonstart noch ein bisschen was dazu. Die Schanzen im Predazzo sind inzwischen angepasst worden. Unter der Woche wurde, glaube ich, schon gewerkelt, wenn ich es richtig verfolgt habe. Und dann gibt es natürlich Biathlon, NOKO, Riesenthema. Auch da werden wir uns dieses Jahr nochmal ausgiebiger mit beschäftigen, hoffentlich, Benny. Und dann, ja, Viktoria Kahl und diese Dopingkontrolle. Das ist auch noch so ein schwebendes Thema.
Ja, ganz genau. Also, wir alle erinnern uns natürlich noch an die Olympischen Spiele in Peking, wo Viktoria Kahl ja mit Katharina Hennig zusammen dieses ganz besondere Gold im Teamsprint für das deutsche Team holte. Und jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Quo vadis, Viktoria Kahl, die 30-jährige Skilangläuferin. Natürlich auch irgendwie mit Medaillenhoffnung an den Start gegangen jetzt, was jetzt Olympia auch in 2026 angeht, hat jetzt einen positiven Dopingtest gehabt tatsächlich. Auf Clenbuterol, der positive Test wird auf einen Hustensaft zurückgeführt, der ihr angeblich bei den Militärweltspielen verschrieben wurde. Aber ja, ich meine, ihr Coach Peter Schlingenrieder sagte das auch selbst zu, jedem ist klar, dass bei ihr keine Doping-Absicht dahinter steckt, aber Fehler anderer oder Unwissenheit schützen nicht vor Strafen. Und auch er rechne eben mit einem Ausfall von Viktoria Karl dann jetzt bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr. Ich meine, für Karl ist es natürlich verdammt ärgerlich. Ich habe eben schon gesagt, 30 Jahre in der Form ihres Lebens eigentlich, seit Peking zu 22. Da wären jetzt diese Olympischen Spiele natürlich nochmal ein echt ganz, ganz wichtig, um für sie auch nochmal ein ganz großes Highlight in der Karriere einzusacken. Deswegen, ja, ich glaube, mehr als Daumen drücken kann man nicht, ne? Aber da sieht man eben, wie strikt eben auch solche Doping-Regelungen ausfallen.
Ja. Ich fürchte auch das, was Peter Schlingenrieder fürchtet, und auch hier werden wir natürlich die weiteren Entwicklungen im Auge behalten. Dann würde ich sagen, wir springen ein Thema weiter. Danke Sophie für die Audio und wir gehen zum Handball und feiern einmal Deutschlands U17-Handballer. Die sind nämlich in Casablanca Weltmeister geworden. Das Ganze wurde zum ersten Mal durch die IHF ausgetragen und im Finale schlug man Ägypten 44-43 nach Verlängerung, und für den DHB ist es ja wirklich ein überragendes Juniorenjahr. Im Juli sind die U19-Frauen Europameisterinnen geworden, im August feierten die U19-Jungs dann den Weltmeistertitel und jetzt eben die U17-Junioren, die auch noch absahen. Das ist auf jeden Fall ein ganz dickes Brett, was da aus der Juniorenriege kommt, und zu den Erwachsenen, sag ich mal. Die Bundesliga macht ja gerade Pause. Länderspiele, Benni, gegen Island. Ersten 42-31 Sieg mit einem starken Anni Wolf, kannst du gleich was zu sagen. Dann aber 29-31 Klatsche, also doch nicht so top, nochmal hier zum Jahresausklang in der Nationalmannschaft.
Ja, ganz genau, also wieder Licht und Schatten kann man eigentlich sagen, aber um nochmal zu Andy Wolf zurückzukommen, ja, es war natürlich nicht nur ein sonderlich torreiches Spiel in der Offensive, sondern eben auch ja, dieser deutliche Sieg wegen eines unfassbaren Andy Wolfs. 19 Paraden, das ist wirklich ja, Hochglanz, was er da aufs Parkett gebracht hat. Ja, aber am Ende kann man, glaube ich, sagen, ja, am Ende waren es eben zwei Länderspiele, zwei Testspiele, ein Sieg, eine Niederlage, mein Gott, nicht zu viel reindenken. Wir alle wissen es ja, am Anfang der Jahre finden immer die großen Turniere statt, und jetzt können wir uns ja auch Mitte Januar dann wieder auf die Europameisterschaft in Dänemark, Schweden und Norwegen freuen. Da zählt es dann, das heißt, die Lehren können daraus jetzt ganz in Ruhe gezogen werden, und wir interpretieren da jetzt mal nicht zu viel rein, oder?
Ja, würde ich sehe genauso. Am 8. Januar in Zagreb und am 11. Januar in Hannover gibt es noch Testspiele gegen Kroatien, und dann ist es am 15. Januar gegen Österreich das erste EM-Spiel für die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Also, da bleiben wir weiter dran, und dann sind wir im Tennissport angekommen, wo wir gleich über Jannik Sinner sprechen, wir sprechen über Alexander Zverev, aber wir sprechen erstmal mit Nico Mannstein. Der hat sich nämlich auch gemeldet und meldet sich zwar nicht mit dem Tennis, da ist er für Wimbledon natürlich auch ein richtig guter Experte, sondern er bringt doch mal eine andere Sportart mit rein, die er schon mal reingebracht hat, als er hier zu Gast war. Aber hört erstmal selbst.
Lieber David, lieber Benny, nach 5 Jahren ist es soweit, die 300. Folge steht an, und dazu möchte ich euch natürlich recht herzlich gratulieren, wie ihr in all dieser Zeit über, ja, wie jetzt angefangen, noch Nachrichten über Sportevents mit aber weniger Zuschauern bis hin zu jetzt, wo wieder alles in der Sportwelt in Anführungszeichen normal ist. Wobei normal ist die Sportwelt ja nie. In jedem Fall danke für euren Einsatz über alle Sportarten, die es so gibt. Immer interessant bei euch reinzuhören und manchmal auch Beiträge zu geben, sei es denn auch manchmal zu Sportarten wie dem Schachsport oder auch zu anderen Dingen bei euch reinzuhören. In jedem Fall wünsche ich euch alles Gute auch für die weitere Zeit, eine tolle 300. Folge, und macht so weiter.
Ja, er hat's ja, du hast es gerade eben auch schon gesagt, richtig angesprochen. Vielen Dank, Nico, für die ganz, ganz liebe Sprachnachricht, und wir freuen uns auch, dich zum erweiterten Team von On The Pitch natürlich dazu zählen zu können. Ja, aber du hast absolut richtig gesagt, wir sind eigentlich eine Corona-Schnapsidee. Also das kann man ja durchaus jetzt im Jubiläum nochmal sagen. 300. Folge, Dezember 2020 müsste es gewesen sein, die erste Folge. Yes. Das heißt, mittendrin im, es müsste wahrscheinlich der zweite Lockdown gewesen sein, der da existierte. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich da ungefähr jetzt gerade richtig denke. Ja, und ab da haben wir richtig losgelegt, Woche für Woche. Wir hatten ja auch die Zeit, wie wir vorhin schon richtig antizipiert hatten. Aber ja, das zeigt ja vielleicht auch, dass solche Krisen ja auch was Gutes haben. In dem Fall hat ja dieses Krisenphänomen auch über die Krise oder die Krise überlebt, sage ich mal so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir heute Mittag tatsächlich nochmal so die ersten paar Folgen so angehört, zumindest auszugsweise.
Oh Gott.
Da hat sich auch schon was getan. Ja, ja, richtig.
Da bin ich ja beruhigt.
Im Moment haben wir es tatsächlich in Spotify ja auch so, dass ihr alle Folgen tatsächlich hören könnt. Und oh, also mein großer Traum wäre ja tatsächlich, dass man mal ein Best-of schneidet. Problem, es ist inzwischen eine so derartige Menge, dass man da sich gar nicht durcharbeiten kann. Ja, so ist es nun mal.
Es wird nicht leichter, ja. Eine KI für Cringe-Momente, die gibt es leider noch nicht, die das rausfiltern kann.
Yoga Löw und so weiter.
Yoga Löw, genau. Ach Gott, ja, vielleicht kriegen wir da irgendwann mal so ein paar Szenen zumindest veröffentlicht. Das kann man ja auch nacheinander machen. Naja, jedenfalls vielen Dank, Nico. Und lass uns wieder in die Orte des Geschehens gehen. Und diesmal gehen wir nach Paris in den Tennissport, wo nämlich das nächste Masters-Turnier anstand, David. Und wir fangen vielleicht erstmal mit den guten Meldungen an. Alexander Zverev hat seinen Angstgegner schlagen können. Und das im Viertelfinale vom Masters in Paris. Er konnte den Russen Medvedev am Ende über drei Sätze in 6-2, 3-6, 7-6 schlagen. Man hat ihm auch wirklich gesehen, was es für ihn bedeutet hat. So viele Niederlage in großen Matches bekommen. Okay, es war nur ein Viertelfinale bei einem Masters. Aber dennoch, man kann Zverev nur wünschen, dass da jetzt der Knoten geplatzt ist, wie man so schön sagt. Leider dann die negative Nachricht. Es ging dann aber im Halbfinale gegen Jannik Sinner raus. Am Ende deutlich, also überdeutlich verloren. 0-6, 1-6. Jannik Sinner ja auch irgendwie gerade das Maß aller Dinge, der dann eben auch im Finale Felix Auger-Aliassime 6-4, 7-6 schlägt. Was schließen wir jetzt daraus, David? Also für Sinner klar, fünfter Titel in 2025, insgesamt sogar schon der 23. ATP-Titel. Aber was sagen wir da jetzt zu Zverev?
Es geht nochmal bergauf, finde ich. Also da kann man durchaus zufrieden sein, dass es jetzt ein nicht komplett auslaufendes Jahr ist. Aber wir haben es ja auch mit David letzte Woche besprochen. Es war letzte Woche, dass er im Davis Cup mit dabei ist, seit langem mal wieder. Und das steht natürlich jetzt auch noch an diesem Monat. Also so ein bisschen Form schadet nicht. Also da kommt auf jeden Fall noch was und es ist noch nicht der Abschied. Und sonst, ja, Jannik Sinner, der lässt das Jahr jetzt gemütlich ausklingen. Aber es gibt ja auch da noch die ATP-Finals. Bei den Frauen laufen die WTA-Finals ja auch schon. Da musste sich heute Iga Swiatek Rybakina relativ glatt geschlagen geben. Das Ganze findet in Riad statt. Das läuft ja auch noch parallel. Mhm. Also, wie wir das so oft im Tennissport berichten, Pausen gibt es da eher weniger.
Ja, so ist es. Vielleicht, was man noch aus deutscher Sicht sagen kann, natürlich, ne, es war ja nicht nur, dass man vielleicht einen kleinen Schritt zumindest nach vorne von Alexander Zverev gesehen hat, sondern eben auch ein gutes Turnier von Daniel Altmaier. Am Ende gegen den Finalisten Auger-Aliassime ausgeschieden in drei Sätzen. Das ist schon okay. Zuvor aber auch Kaspar Rüth geschlagen. Also Daniel Altmaier wirklich ein gutes Turnier gespielt, am Ende Achtelfinale bei einem Masters-Turnier. Das zeigt auch da, dass die Form absolut in Ordnung geht.
Genau, und klar, ich habe eben gesagt, es geht nochmal ein bisschen bergauf bei Zverev und wer Tennis jetzt vielleicht ein bisschen intensiver verfolgt, denkt sich, okay, was hat David jetzt schon wieder geraucht? Also klar, ich habe das auch mitbekommen, dass er da gegen Sinner wirklich keine Chance hatte und auch Verletzungssorgen hatte, aber dadurch, dass die anderen Turnierteilnahmen jetzt wohl noch funktionieren sollten, bin ich noch nicht so pessimistisch, dass das Jahr irgendwie gelaufen ist. Von daher, ja, bleiben wir da weiter aufmerksam und nicht komplett pessimistisch. Ein Satz übrigens noch zum Handball, habe ich eben vergessen. Länderspielpause schön und gut. Die Bundesliga geht am Wochenende wieder los, aber aufgepasst, am Mittwoch und Donnerstag ist Pokal-Achtelfinale, DHB-Pokal-Achtelfinale. Mhm. Also aufgepasst, Sensationspotenzial, Lemgo gegen Gummersbach, Dresden-Melsungen. Das sind namhafte Partien. Donnerstag, Füchse gegen Eisenach. Das ist ein Spiel, worauf wir dann nächste Woche schauen. Im Eishockey gibt es auch jetzt natürlich den Deutschlandcup, wie immer dann die Länderspiele auch nochmal in Richtung Jahresende. Aber ein großes Highlight steht noch in der Bundeshauptstadt an und deswegen springen wir direkt zum American Football. Klamüsern Eishockey vielleicht nochmal wann anders auseinander. NFL im Olympiastadion am Sonntag gibt es die erste ja, das erste Mal ein Regular Season Game im Berliner Olympiastadion. Ich frag dich wieder, wie ist die Stimmung in der Stadt? Wie viel kriegt man mit?
Nichts. Nein, wirklich, man bekommt, wenn man hier lebt, nichts mit. Wahrscheinlich bis zum Tag selber, wenn man dann irgendwelche Schals sieht. Aber wir bekommen natürlich schon was mit, in dem Sinne, dass wir ja mit David Müller jemanden vor Ort haben, der ja, uns danach sicherlich ein paar Worte dazu auch hier im Podcast sagen wird, wie es war, dieses erste Spiel im Olympiastadion der NFL. Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons. David Müller wird da sein. Ich hätte mitkommen können, kann aber leider nicht vor Ort sein. Deswegen bin ich sehr gespannt, was David uns erzählen wird. Also die Ticketnachfrage war jedenfalls unfassbar, ist erneut explodiert. In die Millionen ging es da rein. Auch der NFL-Chef Deutschlands, Alexander Steinfort, meinte, wir rechnen mit einem ausverkauften Olympiastadion. Das wird ein richtiges Fest, was wir da wahrscheinlich im Olympiastadion erleben werden. Und ja, die Nachfrage ist ja angeblich noch höher als im letzten Jahr in München.
Ja, wobei es ist tatsächlich nochmal ein anderes Feeling, was den Ticketverkauf angeht. Also die Ticketpreise sind deutlich teurer als in München. Und du bekommst in den letzten Tagen ja so viele Anzeigen noch, dass du Tickets kriegen kannst. Und die sind ja authentisch. Also wo du wirklich Tickets buchen kannst.
Ja.
Das ist nicht ganz so schlimm wie die Ticket-Kategorie Fieber der Fußball-WM nächstes Jahr in Amerika, falls ihr die Stadionpläne mal gesehen habt. Also ihr bewerbt euch da alle mit 8 Milliarden Menschen auf 2 Plätze in jedem Stadion.
Ja.
Also ganz so riesig ist die Nachfrage vielleicht dann doch nicht mehr. Ich bin einfach gespannt, wie sie es machen. Ich weiß gar nicht, ob im Marathontor oben im Oberrang wieder diese Zusatztribüne aufgebaut wird und ob sie damit noch irgendwie showmäßig irgendwas machen. Also bin sehr gespannt, auch was David dann berichtet. Ja, genau. Das dazu. Und dann haben wir noch einen NFL-Rekord, über den wir sprechen wollen, von den Jacksonville Jaguars. Cam Little hat nämlich aus 68 Yards ein Field Goal versenkt. Kurz vor der Halbzeitpause. Dann gab es auch noch einen Ausgleich, den er erzielt hat, 48 Yards. Das ist ja quasi dann schon Kindergartendistanz. Das sind ungefähr 62 Meter. Gab es bisher noch nicht in der NFL. Klamüsern wir jetzt die einzelnen Spiele noch auseinander. Wir weisen noch mal darauf hin. Benny schüttelt mit dem Kopf. Colts gegen Falcons ist die Partie am Sonntag.
Genau.
Und ich gebe euch noch eine Eishockey-Nachricht mit, weil die habe ich eben vergessen. Heute ist ein bisschen der Wurm drin, aber es ist ja auch viel los. Die Löwen Frankfurt haben nämlich ihren Chefcoach entlassen. Nachdem es ja jetzt keinen so wirklich guten Saisonstart gab, ist Tom Rowe entlassen worden nach dem 0-8-Debakel gegen Ingolstadt, schreibt auch die Sportschau. Und, liebe Leute, schaut euch mal den Insta-Post an von den Löwen Frankfurt, wie die Kommentare darunter aussehen. Ich bin gespannt, wie es bei den Löwen weitergeht. Mehr an der Stelle dazu nicht. Das behalten wir im Blick. Und dann machen wir eine Pause und melden uns dann wieder mit Darts, Basketball, Leichtathletik und Radsport und zwei weiteren Sprachnachrichten, bevor es dann noch nachher mit dem Fußball weitergeht. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im nächsten Take und starten rein mit Darts und keine Ahnung, ob Benny Snooker vorbereitet hat. Das lassen wir wie immer mal noch ein bisschen, wir lassen euch zappeln und ich lasse mich zappeln. Benny kann uns gleich sagen, wie es so läuft und was im Darts so los ist. Vorher hören wir von The Zone eine bekannte Stimme, Tom Kirsten, Fußball, Bundesliga, Champions League und natürlich auch, wenn Elmar Paulke gerade mal nicht da ist, Tom Kirsten am Mikrofon neben Adrian Geiler. Und jetzt bei On The Pitch.
Moin Benny, moin David. 300. Folge On The Pitch. Das ist schon eine ganz ordentliche Zahl, würde ich sagen. Ich bin froh, dass ich selbst irgendwann mal Teil eurer illustren Runde sein durfte. Und ja, bin ein bisschen neidisch, dass ihr den Traum lebt, den ich irgendwann mal in der Schulzeit gelebt habe, so wirklich alle Sportarten abzudecken. Das schaffe ich mittlerweile beruflich gar nicht mehr. Neben Fußball ist es eigentlich nur noch Darts, vielleicht noch ein bisschen Leichtathletik, Tennis, was man mal so am Wochenende guckt. Aber ja, wird schwierig, da wirklich mehr in die Tiefe zu gehen. Deswegen macht da weiter, bleibt dabei, das alles so gut informiert abzudecken. Und ja, ich freue mich natürlich jetzt ganz besonders im Winter dann auf die Darts-WM. Zwei große Highlights kommen ja vorher noch mit dem Grand Slam und den Players Championship Finals. Und stellt sich so ein bisschen die Frage, wie groß wird denn der Druck auf Luke oder für Luke Littler dann in Richtung Ali Pelli im Dezember? Jungs, macht weiter so.
Süß. Moin Tom. Das hat mich sehr gefreut. Und ja, sicherlich werden wir den guten Tom auch nochmal bei uns begrüßen. Ja, vielleicht sogar noch am Ende des Jahres. Vielleicht kriegen wir da ja noch einen Termin hin.
Wie du eben genickt hast, als Tom gesagt hat, dass du auf Turniere kommst, so als wenn du ihn bestätigen müsstest. Sehr, sehr schön. Ja, vielleicht klappt es ja noch. Würde mich freuen.
Ja, definitiv. Und er hat ja schon die Weltmeisterschaft angesprochen und so. Die ersten Vorzeichen hat er ja auch schon erwähnt, denn zumindest bis auf den Last Chance Qualifier und noch einzelne Qualifier für Nicht-Tourcard-Holder stehen die Weltmeister. Schaffsteilnehmer ja jetzt auch schon fest. Das erstmal gibt es ja 128 Teilnehmer bei der Weltmeisterschaft im Darts und das hat natürlich auch einen Effekt auf die deutsche Teilnehmerzahl, denn wir erleben wieder einen Rekord. Ich kann aber kurz die Namen durchgehen. Natürlich ist Martin Schindler dabei, natürlich ist Ricardo Petrezko dabei, aber natürlich ist auch Nico Springer mit von der Partie als bester Mann hinter den Top 32 der Order of Merit auf der Pro-Tour Order of Merit. Wir haben aber genauso gut einen Lukas Wenig zum Beispiel dabei, der sein Debüt feiern wird. Menzo Suljovic ist als deutschsprachiger Spieler wieder dabei, Gabriel Clemens natürlich. Max Hopp hat sich übrigens das erste Mal seit 2021, glaube ich, wieder qualifiziert für seine neunte Weltmeisterschaft. Auch das freut uns natürlich sehr, am Ende auch relativ souverän. Genau, und sonst haben wir natürlich noch viele im Boot für den Last Chance Qualifier, unter anderem ein Florian Hempel und Leon Weber. Bei denen war es nicht knapp, aber sie waren relativ nah dran trotzdem. Und gerade für Hempel geht es um die Tourcard. Da muss die Last Chance noch her. Genau, ansonsten können wir noch ganz kurz drauf gucken. Jetzt steht ja auch der Grand Slam in den Startlöchern, wie wir wissen. Und ja, David, ich hatte es schon vor der Aufnahme gesagt, insbesondere auf Nico Springer, der sein Debüt beim Grand Slam feiert als European Tour Champion, wartet eine absolute Hammergruppe. Michael van Gerven, Gary Anderson, Nico Springer und Bo Greaves. Da kann jeder am Ende auf Platz 1 landen irgendwie.
Meinst du?
Ja, das ist schon, also Nico Springer in Topform kann da mithalten, aber das wird absolut krass. Wir haben jedenfalls aber auch noch andere, wir haben ja auch noch andere Deutsche dabei, nämlich einmal Martin Schindler, der in einer Gruppe mit Bunting, Woodhouse und Alexis Toilo, dem Filipino, ist. Und ja, Lukas Wenig, der sich ja über den Qualifier dann noch qualifizieren konnte. Ein riesiger Punkt jetzt für Big Point für den Erhalt der Tourcard unter Umständen. In einer Gruppe mit Johnny Clayton, Danny Noppert und Cam Crabtree. Und genau, das steht jetzt in den Startlöchern. Und wir freuen uns natürlich jetzt auf die ganz großen Turniere Ende des Jahres und natürlich auch auf die Weltmeisterschaft. Wir alle freuen uns, dass wir dann endlich nicht mehr das Haus verlassen müssen, neben dem ganzen Wintersport und der Darts-WM.
Und Essen natürlich.
Und Essen.
Ja, auf jeden Fall. Auch da wird dann bei mir langsam wieder der Darts-Hype zuschlagen. Ich gratuliere an der Stelle noch der Luke Littler, der hat nämlich seinen Führerschein bestanden.
Ja.
Nachdem er ja, und das ging ja durch die Gazetten, wie man so schön sagt, im September nach 6 Fehlversuchen in der Theorie, jetzt dann auch mit der Praxis am Start gewesen im ersten Versuch. Seine Fahrschule hat auch gesagt, eine absolut erstaunliche Leistung, gut gemacht. Kein einziger Fehler in der praktischen Prüfung. Also der 18-Jährige sitzt jetzt auch hinterm Steuer, der Darts-Weltmeister. Und ich habe tatsächlich, Benny, eine News aus dem Snooker gefunden. Bei den International Championship in Nanjing hat Bai Yulu als erste Frau oder das höchste Break, was jemals eine Frau gespielt hat, nämlich 145. Sie hat jemanden überboten, eine Frau aus China, deren Name ich nicht aussprechen kann, die hat 137 gespielt. Kannst du uns das vielleicht ganz kurz erklären, was das bedeutet zumindest?
Naja, 147 Punkte sind ja der komplette
Tisch leer.
Genau, ja. den du in einer, also in einmal ohne, dass der andere jemals dran gekommen ist, ne?
Und die andere,
den Tisch abräumst.
Und das, also ich vermute, die andere Person hat, keine Ahnung, 2 rote reingemacht und die andere hat dann abgeräumt, oder? So müsste ich es mir vorstellen. Weil die geben doch einen Punkt, oder?
Ne? Genau, die Roten geben einen Punkt, aber es ist ja so, dass man dann aus Sicherheit manchmal, wenn du jetzt siehst, dass die schwarze Kugel doof liegt, dann nimmst du eher die blaue vielleicht oder die pinke, die dann 2 beziehungsweise 1 Punkt weniger geben. Und ich glaube eher, dass so eine Kugel im Vorhinein der Auslöser war, dass es dann eben nicht 147, sondern 145 waren. Mhm. Aber das grenzt schon an Perfektion und die 147, ich persönlich würde sagen, die 147 im Snooker ist schwerer als der neuen Data im Darts. Da gibt es ja riesige Diskussionen, aber in der schieren Masse, die wir erleben an neuen Daten in letzter Zeit,
ja, wirklich,
muss man, glaube ich, wirklich sagen, die 147 ist noch deutlich seltener der Fall.
Ja, richtig. Das finde ich wirklich eine coole News. Also das habe ich ja sehr spontan gefunden. Das fand ich wirklich interessant.
Ja, das stimmt.
Dann kommen wir kurz zum Basketball, blicken auf die Deutschen in der NBA. Isaiah Hartenstein richtig gut drauf, Oklahoma City Thunder ebenso. 7. Sieg im 7. Spiel gegen die Pelicans, hat Hartenstein 14 Punkte, 14 Rebounds und 8 Assists gemacht, davon auch 10 Defensiv-Rebounds, also richtig, richtig stark. Franz Wagner mit den Orlando Magic ist gut drauf, 25 Punkte sogar gemacht beim 125-94 gegen die Wizards aus Washington. So ein bisschen aus dem Loch wieder rausgekommen, die Magic hat eine Niederlagenserie jetzt gegen die Hornets und die Wizards Erfolgserlebnisse gelandet, also Tendenz steigend. Und Dennis Schröder war auch am Start, hat mit den Sacramento Kings den ersten Saisonsieg über die Bucks gefeiert, aber knappe Sache, 135-133, Dennis Schröder macht dabei 24 Punkte und 7 Assists, seine bisher beste Saisonleistung. Das unser kurzes NBA-Update, während in der Basketball-Bundesliga natürlich auch fleißig weitergespielt wird. Die Skyliners haben gewonnen, sogar gegen Ulm in Ulm, sind jetzt auf Tabellenplatz 9 geklettert, vorne weiter der MBC, der hat allerdings in Ludwigsburg verloren, reicht allerdings trotzdem, um sich an der Tabellenspitze zu halten.
Ja, ganz genau. Ich glaube, so viel. Heute können wir bei dem Basketball ruhig mal etwas kurz lassen, aber das ist kein Problem, denn wir sind ja auch noch längst nicht fertig, denn David, wir gehen ja noch mal, bevor wir dann in den Fußball gehen, noch in die Leichtathletik und den Radsport. Und beim Leichtathletik, bevor wir da tiefer reingehen, haben wir noch eine Audio von deinem guten Kollegen Lennart.
Ja, hallo ihr beiden und auch von mir herzlichen Glückwunsch zur 300. Folge von On The Pitch. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich habe gerade mal versucht auszurechnen, ob man das in dem Alter überhaupt schon erreicht haben kann. Aber ja, es muss ja wohl knapp passen von den Wochen her. Ja, 300 Folgen, das sind, wie der geschätzte Kollege Arndt Zeigler sagen würde, nur noch 700 bis zur 1000. Der hat ja jetzt die 600 voll, also hat einen kleinen Vorsprung. Aber ich bin mir sicher, die 1000 Folgen, die macht er auf jeden Fall auch noch voll. Wir müssen ja alle noch mindestens so lange weitermachen, bis wir dann endlich mal Olympische Spiele in Deutschland erleben werden. Ich glaube, das ist dann ein Highlight für uns alle, wenn es denn irgendwann mal soweit ist. Und ich freue mich schon jetzt auf die Sonderfolge dazu. Und bis dahin höre ich mir natürlich schön jede Woche euren Rückblick an auf die kleinen und großen Sportereignisse, die wir so haben. Und freue mich drauf, mit euch dann natürlich immer mal wieder auf die Leichtathletik zu blicken, wenn es dann in der Halle oder im Sommer draußen wieder losgeht. Also bis bald.
Naja, deutsche Olympische Spiele als Meilenstein, um dann, also das klingt sogar nach einer guten Idee, Lennart. Und ja, einer der neueren Co-Hosts aus dem On The Pitch-Universum, der aber uns, genau wie er auch schon meinte, immer wieder mal zur Seite stand, wenn es um die Leichtathletik unter anderem ging und natürlich auch schon in der regulären Folge am Start war. Deswegen, ja, schön, dass du auch Teil hiervon bist.
Genau, so ist es. Und dann blicken wir natürlich noch mal kurz auf die Leichtathletik. Es ist so ein bisschen fast so rechenlastig wie das, was Lennart gemacht hat, um die Wochen auszurechnen. Es geht nämlich um neue Streckenrekorde beim New York Marathon. Helen Obiri nämlich bei den Frauen unter 2,20 das erste Mal und damit fast oder deutlich 2,5 Minuten schneller als Margaret Okayo 2003. Bei den Männern gab es eine Siegerzeit von 2 Stunden, 8 Minuten und 9 Sekunden und ein Abschied, denn Eliud Kipchoge ist seinen letzten Marathon gelaufen. Der wird sich jetzt anderen besonderen Laufprojekten widmen. Achtung, beispielsweise in der Antarktis. Und seinen letzten Marathon hat er in 2 Stunden 14, 36 und dann in New York auf Platz 17 absolviert. Er ist ja in Berlin unter anderem Weltrekord gelaufen und war auch ja bei diesen Laborbedingungen in Wien ja einmal unter der 2-Stunden-Marke sogar geblieben, 2019. Also das war durchaus natürlich das, was man am ehesten von ihm erinnert. Und in New York noch ganz schöne Seitengeschichte. Kenenisa Bekele, die Legende, der unter anderem ja über 5 und 10.000 Meter früher immer die ganzen Weltmeistermedaillen eingesammelt hat, der ist in New York auch mitgelaufen. Die haben sich auf der Strecke sogar noch getroffen. Allerdings hat es für den 43-jährigen Bekele dann doch nicht mehr gereicht. Der ist bei der 30-Kilometer-Marke ausgestiegen. So. Jetzt würde ich eine Marathon-News nennen, aber eine andere Neuigkeit dazwischen noch. Gratulation an Gina Lückenkämper, der jetzt verlobt, das eine als kleine Randnotiz. Und die ganz, ganz traurige Nachricht aus der deutschen Leichtathletik hat nichts direkt mit dem Sport zu tun, aber es betrifft Richard Ringer. Marathon-Europameister in München, sensationell, 2022. Seine Tochter ist leider still auf die Welt gekommen am 24. Oktober. Mit gebrochenem Herzen müssen wir uns von unserer innig geliebten Tochter verabschieden. Im Moment steht alles andere still. Wir müssen erst die Splitter unseres Lebens neu zusammensetzen. Mit den Details verschone ich euch an dieser Stelle, was da wie passiert ist. Wir wünschen ganz viel Kraft und hoffen, dass er wieder irgendwie den Weg zurückfindet und selbst wenn nicht, dass man das verkraftet.
Ja, eine absolute Horrornachricht, anders kann man das nicht sagen. Das wünscht man absolut niemandem und unser aller Beileid auf jeden Fall. Und
so blöd es ist, geht es tatsächlich in dieser Folge noch einmal weiter mit einer Todesnachricht. Und das ist ja irgendwie auch was, Benny. Also muss man nach 300 Folgen natürlich auch bilanzieren. Ich erinnere mich an mehrere tödliche Unfälle im Radsport, im Skialpin, im Motorsport, die wir auch gemeinsam besprochen haben. Die Gefahr, also auch wenn das jetzt hier in dem Sinne natürlich jetzt nochmal ein anderer Kontext ist, aber auch der Tod spielt natürlich im Leben eine Rolle, so blöd es klingt.
So ist es und in 5 Jahren gibt es eben auch leider den einen oder anderen Verlust zu verkraften. Und in dem Fall im Radsport ist es ja Günther Haritz, David, ne?
Bahnrad-Olympiasieger, im Alter von 77 Jahren an einem Krebsleiden verstorben, hat in München 1972, da sind wir wieder beim Thema Olympia, in Deutschland im Vierer mit Colombo, Hempel und Schumacher Olympia-Gold geholt, hat auch weitere WM-Titel in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn eingesackt, 83 6-Tage-Rennen bestritten und 11 davon gewonnen und es ist ja quasi so eine kleine Verbindung zu Boris Becker, denn in den 70er Jahren war Günther Haritz bekannt unter dem Spitznamen der Blitz aus Leimen und das ist ja schließlich ein Ort, der auch deutschen Tennisfans durchaus bekannt sein sollte. Auch hier Ruhe in Frieden und wir ruhen jetzt auch einmal kurz und melden uns dann gleich wieder mit dem Fußball, Benny, und dann haben wir auch noch 2 Sprachnachrichten. Aber wir sprechen natürlich auch über das vergangene Fußballwochenende, über den DFB-Pokal unter der Woche und auf das, was im Europapokal vor uns steht. Bis gleich im Fußball. Eine kleine Grüße aus dem Schnitt hier vor dem Fußballteil, denn im Schnitt hat mich noch eine Sprachnachricht von meinem lieben Onkel Carsten erreicht. Also, wir hören einmal kurz Carsten zu unserem Jubiläum und dann geht's gleich weiter mit dem Fußballteil.
Herzlichen Glückwunsch zu 300 Episoden On The Pitch. Ein wirklich toller, umfassender Sportpodcast, in den ich immer wieder gerne reinhöre. Gerade jetzt, kurz vor der richtigen Wintersaison, wo wir mit dem FC Bayern ein super Team in der Bundesliga haben, das allen davon eilt und wir vielleicht sogar mal wieder Chancen haben auf eine Finalteilnahme in der Champions League. Wenn auch die anderen Bundesliga-Vereine in der Champions League überzeugen. Aber ich freue mich einfach auf die ganze Bandbreite des Sports bei On The Pitch. 300 Folgen, wirklich alles, alles Gute.
Ja, da sind wir natürlich wirklich gespannt, ob der FC Bayern München am Ende den Sprung bis ins Champions League-Finale schafft. Bei der Frankfurter Eintracht werden Benny und ich ja gleich im Fußballteil auch drüber sprechen. Wie sind so die Chancen beim Spiel in Neapel? Und die Bayern bekommen es in Paris mit dem Titelverteidiger PSG zu tun. Alles keine leichten Aufgaben. Also wir sind gespannt, genauso wie du, Carsten. Vielen Dank für die Nachricht und dann geht's jetzt weiter mit dem richtigen Fußballteil. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wie immer auch mit dem Fußball wieder. Und dann gratulieren wir als allererstes mal Thomas Müller in der MLS. Der hat ja so ein bisschen jetzt den Fokus auf diese Liga nochmal gerückt. Ins Playoff-Viertelfinale ist Vancouver eingezogen, im Elfmeterschießen gegen Dallas gewonnen. Mit der Meldung steigen wir mal ein, Benny, und dann blicken wir doch einfach mal wieder auf die 3 deutschen Ligen und die dementsprechenden Wochenenden. Hättest du was dagegen?
Ganz und gar nichts. Beginnen wir bei der dritten.
Ja, dann beginnen wir bei der dritten mit einer traurigen Nachricht, einer schlimmen Nachricht von 1860 gegen Energie Cottbus. Justin Butler von Cottbus wurde dort von der Tribüne mit Affenlauten beleidigt. Die Partie wurde unterbrochen vom Schiedsrichter, der Zuschauer des Stadions verwiesen und 1860 hat sich aufrichtig entschuldigt. Nach wie vor stellen wir an dieser Stelle raus, Rassismus raus aus der Gesellschaft, raus aus den Fußballstadien. Beiläufig noch dieses Ergebnis des Spiels, denn Cottbus hat die Tabellenführung in München gelassen. aber nicht, weil 1860 sie hat, sondern nur, weil Energie sie verloren hat. Duisburg ist nämlich wieder ganz oben. Cottbus verliert 0-3 bei 1860. Der MSV spielt 1-1 in der Bremer Brücke, reicht allerdings, um durch die Tordifferenz an Cottbus wieder auf Platz 1 zu springen.
Ja, so ist es. Ein schönes 0-0 gegen Osnabrück. Zumindest zeigt Duisburg so kleine Erscheinungen, die zeigen, sie sind schlagbar oder man kann Punkte gegen sie holen, weil der Saisonstart war ja unfassbar. Die haben ja losgelegt wie die Feuerwehr. Cottbus hat ja auch bis zum Ende oben mitgespielt in der vergangenen Saison und ja, hat dann auf den letzten Metern ja auch einen Platz unter den Top 3 verpasst.
Punkte hinter Saarbrücken.
Genau, da war diese ominöse, grauenvolle Niederlage gegen Ingolstadt aus dem Nichts, wo ich ja sogar im Stadion war gegen Ende, wo dann ja tatsächlich dann irgendwie der Aufstieg aus Hand gegeben oder generell der Kampf um den Aufstieg aus Hand gegeben wurde. Sie sind aber wieder da und das ist sehr erfreulich. Ja, und sonst Regensburg immer noch ganz unten drin, 17. 3-4 gegen Aue verloren als Absteiger aus der zweiten Liga, jetzt auf dem Weg in die vierte. Auch das sieht man relativ häufig. Ulm auch, genau, Ulm 18. Also absolut richtig.
Und der zweite Aufsteiger, der nicht ganz unten drin steckt, ist Hoffenheim 2. Die sind inzwischen 6. Die beiden Zweitvertretungen aus Baden-Württemberg auf Rang 6 und Rang 7. Es ist einfach nur grauenvoll. So, dann blicken wir auf die zweite Liga. 11. Spieltag. Elversberg holt einen Punkt gegen Hannover. Das reicht nicht, um wieder ganz nach oben zu klettern. Die Preußen schlagen Holstein Kiel mit 2-1 und gehen auf Platz 10. Überholen damit Holstein direkt in der Tabelle. Am Samstag kann Benny gleich was zu Schalke sagen. Nürnberg schlägt Braunschweig. Die Klose 11 leicht im Aufwärtstrend. Jetzt auf Platz 12. Hertha vor 70.000 Zuschauern. Schaut es euch an. Es gab zwar ordentlich auch ins Gesicht zwischen Fans von Berlin und von Dresden, aber es war stimmungsmäßig auf jeden Fall wirklich ein Hingucker. 2-0. Über Linie können wir gleich noch was sagen. Genau, Bochum-Magdeburg ist ein Sieg für die Bochumer. Die bekannte Heimstärke hat gewirkt. Paderborn siegt 2-1 gegen Fürth und ist damit ja wirklich auf gutem Kurs. 7 Siege in Serie. Fürth bleibt jetzt 5 Spiele ohne Sieg und die Fortuna Düsseldorf spielt 1-1 gegen Kaiserslautern. Ich würde sagen, Schalke zuerst, aber wenn wir Schalke sagen, Benni, kannst du natürlich gerne gleich was über Spiel sagen. Vorher, ich glaube, Podcast-Premiere bei uns für Paul Gölitz. Ich warte immer noch auf seinen Podcast-Comeback, aber das ist eine andere Sache. Paul, bitte.
Grüßt euch, Männer. Als allererstes herzlichen Glückwunsch zu 300 Folgen on the Pitch. Das ist eine sehr lange Zeit und da muss man sehr, sehr, sehr viel Respekt vor euch haben, dass ihr das so, so krass durchzieht, schon seit 5 Jahren fast. Ihr habt gefragt nach einem Sportthema aus den letzten Jahren, was bewegt hat. Und mich persönlich hat sehr bewegt der Schalker Aufstieg aus der zweiten in die erste Liga zurück, bei dem Benny und ich auch im Stadion waren und ihr damals durch die Vor-Ort-Berichte von Benny wunderbar darüber berichtet habt. Mein Lieblingscontent von euch waren immer eure YouTube-Livestreams. Also, ich würde mir in Zukunft würde ich mich sehr freuen über mehr YouTube-Livestreams, Männer. Das fände ich Hammer. Und zu allerletzt, Männer, sagt mal Schalke.
Schalke. Ach, Paul, wir haben dich doch lieb. Und auch er natürlich treuer Hörer. Ich weiß nicht, ob jede Woche, aber bestimmt. Ich weiß ja selbst, er interessiert sich ja nicht für alles im Sportbereich, aber er hört immer mal rein, das weiß ich. Und das weiß ich auch zu schätzen. Und ja, natürlich, dieser Aufstieg, das müsste dann ja, wann war das? So 22, ne?
Das St. Pauli-Spiel war das doch, oder?
Genau, 3-2
St. Pauli-Spiel. Wo du immer noch, das war das Geilste, was du jemals im Stadion erlebt hast, ist das noch so?
Das ist auf jeden Fall so, ja. Also das war ein Moment der Erleichterung, den ich so in dem Stadion noch nicht verspürt habe. Umso schwieriger wiegt er natürlich. Ja. Richtig. Naja, umso schwieriger wiegt er jedenfalls der Abstieg dann in der Saison darauf. Aber ja, das war sehr emotional. Und ja, danke, Paul, für die ganz, ganz liebe Sprachnachricht. Und ja, Schalke, ich kann jetzt schon wieder die mediale Berichterstattung nicht leiden, weil Schalke immer noch auf Rang 2 steht und die erste Niederlage nach 5 Siegen in der zweiten Liga jetzt mit 1-2 unglücklich gegen Karlsruhe verloren. Aber 24 Punkte aus 11 Spielen und mehrere große Tageszeitungen und Zeitungen berichten jetzt schon wieder über Krise, wo ich mir denke, welchen Anspruch habt ihr und warum darf man nach 5 Spielen nicht auch mal ein Spiel verlieren? Es war auch verdammt unglücklich. Vielleicht hatte man das Glück auch eingebüßt, was man hin und wieder dann mal in dieser Saison bisher hatte in einzelnen Spielen. Doofe Standard-Gegentore jetzt in dem Fall, das passiert halt mal. Deswegen würde ich diese Niederlage gegen Karlsruhe jetzt nicht sonderlich hochhängen. War natürlich ärgerlich, weil man 66. Minute durch Karaman per Elfmeter da das 1-0 machte. Und da dachte man natürlich schon, okay, das ist, kommt jetzt eigentlich genau zu einem richtigen Zeitpunkt. Aber ja, dann in der Nachspielzeit der Nackenschlag zum 1-2 sogar noch durch den KSC, der sich da jetzt an die Topgruppe ranmausert oben wieder. Jetzt Fünfter ist und auch nur noch 3 Punkte weg ist von Schalke. Aber ja, da vorne bleibt es auf jeden Fall weiterhin spannend in der zweiten Liga, David.
Ja, der SV Darmstadt 98 hält nicht so ganz super Anstoß. Ich spreche gleich über Darmstadt Arminia. Vorher hatte ich das Gefühl, du wolltest noch was zu Hertha gegen Dynamo sagen. Meine Vermutung ist ja, ich glaube, du hast von Hertha Dynamo mehr mitbekommen, als du bisher vom NFL-Spiel im Olympiastadion am Wochenende mitbekommen wirst.
Ja, das stimmt. Also ich habe viele, viele, viele Dresdner auf jeden Fall gesehen. Jetzt hier in Berlin, jetzt rund um dieses Spiel gegen die Hertha. Ich glaube, es waren ja 15.000, 20.000 Dresdner, die
30,
da
30, was hätte ich gesagt.
30 ja. Sogar? Oh, wow, okay. dann hat die andere Information. Die hier nach Berlin gepilgert sind und die hier für einen absoluten Hexenkessel gesorgt haben. Also, wer das Spiel gesehen hat, das war selbst vom Fernseher zu hören, was da los war. Und wir alle wissen, wie groß das Olympiastadion ist und wie schwer es da eigentlich ist, meistens Stimmung aufkommen zu lassen, ne, dass man es auch im Stadion hört. Das ist eben nicht wie auf Schalke, wenn du da jetzt das Dach zumachst. Ne? Das, aber ja, Hertha am Ende, 3. Sieg in Folge. Da kann man ja fast davon sprechen, dass man wieder in der Spur ist bei der Hertha. Während Dynamo, ja, was soll man sagen? Die Chancen waren auch hier teilweise da. Ne? Wie so oft Dynamo einfach auch wieder viele Chancen liegen lassen. Und ja, die Hertha am Ende eiskalt mit dem 3. Saisonsieg in Folge. Und auch da mausert man sich so ein Stück weit an die obere Tabellenhälfte wieder rein.
Genau, man steht jetzt genau zwischen Darmstadt und Bielefeld. Und bevor wir über Darmstadt gegen Bielefeld sprechen, da war ich im Stadion, lassen wir doch unseren NFL- und Arminia- und Darts-Experten Pierre mal zu Wort kommen. Der war ja auch schon mal mit uns in dem YouTube-Livestream. Ich glaube, der einzige Live-Kommentarversuch, den wir jemals gemacht haben. So, Pierre, bitte.
Hallo lieber Benny, hallo lieber David. Alles Gute zu Folge 300. Und damit der beste Fußballverein der Welt, Arminia Bielefeld, noch nicht zu kurz kommt in dieser Folge. Kurzer Fakt, Arminias Kapitän, Mael Korbos, hat in den letzten 3 Spielen 44,3 Kilometer gelaufen. Benny kann ja mal ausrechnen, wie oft er in 44,3 Kilometern zu seinem lokalen Dönerhändler in Berlin laufen kann. In dem Sinne, Jungs, alles Gute und auf die nächsten 300 Folgen.
Diese Rechnung wird jetzt von mir nicht kommen. Dafür ist es aktuell um 22.05 Uhr zu spät. Aber Pierre.
Lassen wir Lennart rechnen.
Genau, lassen wir Lennart rechnen. Lennart, du meldest dich nach der Folge nochmal oder dann erreichen wir das in der Instagram-Story im besten Fall nach. Ja, Pierre, vielen Dank für diesen Fun-Fact und ja, auch du natürlich schon ein langjähriger Teil des On-the-Pitch-Teams oder des On-the-Pitch-Universums und ja, früh dabei gewesen. Die ganz eingefleischten Hörer werden ihn noch sogar kennen aus unserem Katar-Special, was wir, als wir tatsächlich rund um die Weltmeisterschaft in Katar diese Miniserie gestartet haben, um so ein bisschen auf das zu gucken, was neben dem Platz rund um die WM in Katar passiert ist.
Wie hieß sie denn, Benny? Wie hieß sie denn?
Ja,
die Miniserie, ne? Zur WM in Katar.
Sag es mir doch nochmal.
Ja, Katastrophe.
Stimmt, ja. Ich schon wieder vergessen. Muss ich zugeben.
Ja, so schnell kann es gehen. Ja, also klar, er spielt auch an, dass die Arminia aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist. Ein Gefühl, das wir alle gar nicht mehr so wirklich kannten. Sprechen wir gleich noch drüber. Und das 2-2 in Darmstadt war eine wirklich Mentalitätsleistung. Ich habe wirklich nicht viel mitbekommen von diesem Spiel. Einfach weil der Auswärtsblock, naja, suboptimal gelegen ist. Aber es war mal wieder schön, als normaler Fan am Böll zu sein. Stimmung cool. Und ich habe noch nie so viel Nebel um mich rum, während Olilien und die Sonne scheint gesehen. Das war wirklich was ganz Besonderes. Aber ja, tabellenmäßig jetzt 14 Punkte aus 11 Spielen. Ich denke, man kann sich als Aufsteiger weiterhin deutlich zurücknehmen in der Kritik. Gerade nach der Pokalverlängerung unter der Woche. Darmstadt ja gegen Schalke gewonnen, sprechen wir gleich vielleicht noch kurz drüber. Dresden ist als anderer Aufsteiger ganz weit unten. Er sagt, oh nee, okay. Ja, was gibt es sonst noch? Uwe Rösler, habe ich eben schon erwähnt, Bochum jetzt auf einem Nicht-Abstiegsplatz und Fortuna mit dem ersten Punkt unter Markus anfangen. Und dann würde ich sagen, springen wir doch in die, aus der zweiten Liga überlege ich gerade noch. Ja genau, Karlsruhe, gegen die kann man mal verlieren, wollte ich noch sagen, aus Schalker Sicht. Nächster Gegner von Bielefeld. Schalke dann gegen Elversberg. Auch interessant.
Ich bin im Stadion übrigens nächstes Wochenende.
Ja, dann bin ich gespannt, was du berichtest. So, wir kommen ich in auch. Liga 1. Wir starten am Freitagabend mit einem unspektakulären Sieg der Dortmunder Borussia beim FC Augsburg. Sandro Wagner bleibt an der Seitenlinie nach diesem einschläfernden Spiel, das ich Gott sei Dank nicht sehen musste.
Ja, es war ein wirklich unfassbar grauenvolles Spiel. Am Ende Guirassy, der durch eine Einzelaktion das Spiel vor der ersten Halbzeit, vor der Halbzeitpause entscheidet. Aber ja, keine Glanzleistung der Dortmunder, aber ja, fast schon traditionell tun sich ja die Dortmunder gegen Augsburg schwer. Am Ende die 3 Punkte mitgenommen und sich da weiter am zweitplatzierten Leipzig drangehalten. Ja, ich glaube, wir können einfach direkt in den Samstag reingehen. Auch da gab es, ja,
das war ein Daumen sagen. Hoch.
Ja, ja. Auch da gab es einzelne Spiele, die jetzt nicht so spektakulär waren. Auf der einen Seite, ja, verdirbt Storge, die 3 Punkte
Frag mich nicht warum, aber.
Ich denke bis heute Storge. Wow, okay, das ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Jedenfalls, 3 Punkte hätten es für Mainz werden können. Wichtige 3 Punkte darf man hier nicht vergessen, weil Mainz immer noch auf dem 17. Rang ganz unten im Tabellenkeller steht. Am Ende, ja, in der 86. Minute der Bremer dann zum 1:1 und zum Ausgleich. Ansonsten, ja, ein unspektakuläres 0:0 zwischen Union und Freiburg. Ja, beide Teams können sich damit nicht unten rausbeißen und den schwachen Saisonstart wettmachen. Das heißt, beide bleiben da noch Erwartungen offen. Nehmen wir da einfach das 1:1 von Heidenheim und Frankfurt auch noch nach vorne, David. Da kannst du ja mal was zu sagen. In Heidenheim am Ende Frankfurt nur 1 Punkt. Wie schaust du da auf unsere Eintracht?
Unsere Eintracht, oha. Fanusun, gute Besserung, Muskelfaserriss, ist ein paar Wochen jetzt raus. Bitter für die SGE. Man hat sich so ein bisschen über den Schiedsrichter aufgeregt, Christian Dinger, der jetzt vielleicht nicht seinen allerbesten Tag hatte. Dino Topmüller regte sich auf, dass in den letzten Wochen ein paar Entscheidungen gegen die Eintracht fallen. Wird natürlich jetzt schwer unter der Woche, sprechen wir gleich drüber. Napoli ohne Fans, auswärts in der Champions League. Ja, Tabellenplatz 8, du wirst jetzt von Köln, von einem Aufsteiger überholt, das sieht man jetzt vielleicht nicht allzu gerne. Ansonsten glaube ich, die Headline des Samstagnachmittags, aber halt, Gladbach kann Fußballspiele gewinnen.
Ja, und wie, ne? Auswärts am Millerntor 4 Tore, 4:0 gewonnen und sich damit von einem Abstiegsplatz weggeschossen. Dabei natürlich insbesondere stach der Doppelpacker Tabakovic so ein bisschen raus mit 2 Buden, beide ja auch in der ersten Halbzeit, dann noch eben Machino und der übrigens vorbereitet von Tabakovic und Fraulo zum endgültigen 4:0. Ein unfassbar wichtiger Sieg für Gladbach. Sie können es noch. 6 Punkte aus 9 Spielen, das ist immer noch viel zu wenig, selbstverständlich, aber mit diesem Sieg hat man sich so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auch erarbeitet. Ja, und wir sind ja natürlich jetzt gespannt, ob sich da Gladbach jetzt rausarbeiten kann. Es war gegen den direkten Konkurrenten mit St. Pauli. Die fallen dann natürlich jetzt auch mit diesem Torverhältnis noch ein Stück weiter unten rein. Und auch da gucken wir natürlich, wie es weitergeht. Ansonsten an dem Samstag noch ein stabiler 3:1-Sieg von Leipzig gegen Stuttgart. Ja, VfB-Patzer, Torwartfehler, Eigentor, irgendwie lief da alles nicht ganz so rund für die Stuttgarter in Leipzig. Am Ende Leipzig, ja, festigt damit den 2. Tabellenplatz. Und als letzte Partie an diesem Samstag, Bayern, ich glaube, sorgt für klare Verhältnisse, was, ich glaube, jetzt kann man doch wirklich davon sagen, so, der FC Bayern wird deutscher Meister. 3:0 gegen Bayern 04 Leverkusen, wir sagen es Woche für Woche. Das hat, glaube ich, nochmal gezeigt. Alle 3 Buden auch in der ersten Halbzeit vor allem frühzeitig dieses Spiel entschieden. Leverkusen damit immer noch nur 5. und Bayern jetzt schon 5 Punkte vor dem zweitplatzierten Leipzig. Das ist nach nur 9 Spielen.
So, mancher fragt sich, ob die Bundesliga-Grafiken denn 34 Spiele mit Mannschaften mit mehr als 100 Tordifferenz, Torverhältnis und mehr als 100 Punkten noch anzeigen können. Diese Saison könnte es vielleicht dazu kommen, wer weiß. Dass sie Meister werden, haben wir bereits nach dem Kantersieg gegen Leipzig nach Spieltag 1 gesagt. Und dann kommen wir zum Sonntag. Paul Simon, es bleibt erstmal in der Seitenlinie beim VfL Wolfsburg, trotz Führung durch Amura. Hat zwei Treffer gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. 2:3 die Niederlage gegen Hoffenheim. Wolfsburg auf Platz 12. 8 Punkte aus 9 Spielen. Hoffenheim klettert auf die 6. Und vorher gibt es, naja, ich würde mal über den Daumen peilen, 7 Tore in Müngersdorf. 4:1. Ich hatte mein erstes Bundesliga-Einzelspiel für Flashscore. Und ich sag mal so, es wurde laut. Said El Mala hat im Ende natürlich auch nochmal für den Herbst gesorgt, den er ja selber zum Blühen gebracht hat, auch wenn das ja eigentlich erst im Frühling geht. Aber naja, er schafft es auf jeden Fall, den Kölner Hype da weiterzudrehen. Köln am Ende natürlich auch total cool, dass sie keins eine Chance gegeben haben in der Startelf. Das war auf jeden Fall Man of the Match. Einen direkten Freistoß reingezimmert. Stand seit Ewigkeiten nicht mehr in der Startelf. Generell das erste Mal in dieser Saison. Das hat mir total Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Auch wie der geackert hat in der ersten Hälfte. Und beim HSV gab es am Ende 2 Platzverweise gegen Ferrei und gegen Vieira, die portugiesische Leihgabe aus Arsenal. Das war enorm bitter und gerade auch Ferrei, der ist, wie war das, in der nach 4 Minuten eingewechselt, gelb gesehen, gelb-rot, kannst du dir natürlich dann auch selber zerstören. Am Ende ein Spiel 11-9, ja, genau das, was wir eigentlich vor der Saison gesagt hatten, der eine Aufsteiger ist stärker als der andere. Vielleicht jetzt ein bisschen ungleichgemäß dieses Spiel zu Ende gegangen, aber Köln einfach verdient mit dem Heimsieg.
Ja, definitiv. Und in der letzten Partie des Wochenendes, ja, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Es wurde ja versucht, daraus ein kultiges Haha, guck mal, wir kriegen jetzt die Hoffenheimer vor Ort. Dann wird ja das Stadion endlich voll Schmunzel. Ja, da wird irgendwie ja, fehlende Zuschauerschaft ein bisschen zu kultig gesehen in Wolfsburg, aber in Hoffenheim ja auch. Jedenfalls am Ende, ja, wichtiger Auswärtssieg für Hoffenheim. Die TSG jetzt 6. Guter Saisonstart, während Wolfsburg mit durch diese 2:3-Niederlage echt jetzt in die Krise rutscht, ne? Ist da jetzt unten drin. Verdammt schwacher Saisonstart, trotz eines Doppelpacks von Amura. Ja. Und jetzt gewinnt eben Hoffenheim auch diese Partie. Die Tendenz zeigt da durchaus nach oben.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Unterdessen gibt es Stimmen vom FC Bayern, dass Jamal Musiala im Dezember vielleicht zurückkehren könnte. Sind wir gespannt. Der VAR war ein großes Thema, müssen wir an der Stelle nicht auseinanderklamüsern, weil es sehr, sehr viele Stimmen dazu gab. In Köln hatte ich eine Unterbrechung, die hat über 5 Minuten gedauert. Dann hat sich Daniel Schlager mit Foul und Abseits ein bisschen durcheinander bringen lassen. Naja, sei es drum. War Thema auch natürlich, weil es in der zweiten DFB-Pokalrunde keinen VAR gibt. Knut Kircher hat jetzt gesagt, der Chef der Schiedsrichter, vielleicht so ein VAR Leid in den ersten Runden, nur mit den TV-Bildern. Auch wurde diese Tage diskutiert, dass zukünftig auch Gelbrot mit dem VAR überprüft werden könnte. Gucken wir dann mal, wie sich das entwickelt. Und dann blicken wir nochmal nur im Blitzdurchlauf, würde ich sagen, auf die DFB-Pokal 2. Runde. Der HSV schlägt Heidenheim. Elversberg fliegt gegen Hertha raus. Es gibt ein turbulentes Elfmeterschießen. Die Eintracht fliegt raus gegen Dortmund, die wieder ein Knallerspiel im Achtelfinale auf sich warten lassen dürfen. Wolfsburg fliegt gegen Kiel, Cottbus im Ostduell ist Leipzig unterlegen ich muss jetzt, glaube ich, nicht alles hier auseinanderklamüsern. Augsburg fliegt raus als Bundesligist, Hoffenheim verliert im Elfmeterschießen im Erstligaduell gegen St. Pauli, Illertissen ist als letzter Underdog rausgeflogen, der Pokalsieger ist gegen Mainz weitergekommen, Arminia ist, wie gesagt, nach hartem Kampf in der Verlängerung gegen Union rausgeflogen. Darmstadt gewinnt 4:0 gegen Schalke. Ansonsten keine großen Überraschungen. Möchtest du nur was zu Schalke-Darmstadt sagen? Ich sag zu Union Arminia einfach, es war mein tickerster Bitterabend, hätte ich jetzt fast gesagt. hat richtig weh getan, aber naja, kann halt nicht immer so weitergehen.
Ja, genau. Bei Schalke war es zwar auch eine Schmach, aber auch da irgendwann hat die Niederlage kommen müssen, die erste. Jetzt war es soweit und abschreiben, Liga konzentrieren, gut ist. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen.
Pokal-Achtelfinale, Knallerspiel, Dortmund gegen Leverkusen, Union spielt zu Hause gegen München und der Titelverteidiger darf an die Kastropper Straße zum VfL Bochum. Darmstadt ist zu Gast in Freiburg. Und dann kommen wir auf die weiteren Spiele. Also DFB-Pokal-Achtelfinale ist dann Anfang Dezember. Übrigens Champions-League-Finale, Benni, 2028 vielleicht wieder in München. Also 3 Jahre nach diesem Jahr quasi wieder. Entscheidung steht noch aus. fällt dann im September 26. Füllkrug vor West Ham Abschied, das behalten wir mal international im Auge, müssen wir jetzt nicht international drauf blicken, weil die Zeit fortgeschritten ist. Liverpool in der Krise, League Cup aus gegen Crystal Palace, Olli Glasner schlägt da die Arne-Slot-Truppe mit 3:0, aber auch weil Liverpool viel rotiert. Wird's nicht im Kader und so weiter, viele Prominente nicht dabei. Ein Sieg aus 7 Pflichtspielen, sieht nicht gut aus. In Barcelona ein bisschen besser. Stadion wird weiter gewerkelt. Camp Nou bald geöffnet fürs Training. Also es tut sich was.
Ja, es tut sich was, auf jeden Fall. Vielleicht noch ein Wort zum DFB-Pokal. Ja, da, übrigens, da gibt es die Wiederauflage von Gladbach gegen St. Pauli, ne? Was wir am Wochenende gesehen haben. Auch da sind wir natürlich im Dezember gespannt, ob sich Gladbach da ebenso gut auch zu Hause gegen St. Pauli präsentieren kann und da natürlich auch wichtiges Geld einspielen kann. Und ja, leider den DFB-Pokal jetzt ohne die ganz große Überraschungsgeschichte wie in den Vorjahren. Das heißt, da wird uns jetzt keine Cinderella-Story erwarten, bis auf Magdeburg marschiert jetzt hier durch. Auch das wäre, glaube ich, eine kleine Cinderella-Story zum aktuellen Stand. Aber nee, so viel hierzu.
Ja, dann gibt es einen kleinen Wettskandal im türkischen Fußball, müssen wir jetzt nicht näher beleuchten an der Stelle. Wir haben dann Europapokal vor der Brust, der FC Bayern. Ich glaube, jetzt 15 Siege in Folge, will den Sieg Nummer 16. Wir blicken ein bisschen voraus, was wir da haben, Benni. Bauchgefühl gegen den Champions-League-Sieger im Prinzenpark. Was sagst du?
Boah, also PSG aktuell gut drauf, aber diese Bayern, die machen wirklich Spaß. Es ist für mich wirklich ein ganz enges Ding. Auswärtsspiel ist natürlich jetzt echt nicht einfach. Ich sag trotzdem, dass die Bayern hauchdünn gewinnen und zwar 2:1.
Und das untermauert dann auch ihre Ansprüche. Das wäre auf jeden Fall ein Statement. Die Frankfurter Eintracht hat es ohne Fans in Neapel natürlich sehr, sehr schwer, schon morgen 18:45.
Ja, diese Eintracht, die wir gerade sehen, das ist eben, ja, und das auswärts in Neapel, ohne Fans, wie du richtig meintest, das tut richtig, richtig weh. Und ja, so leid es mir tut, sehe ich gerade nicht, dass hier so richtig was Zählbares bei rumkommt. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Tendenziell sage ich gerade, insbesondere weil es in Neapel ist, schon eher 65-35 Neapel.
Sehr schön.
In Prozent natürlich.
Ja, alles an, das wäre auch wirklich Wahnsinn. 5 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Neapel, interessant, wird schwierig. Das letzte Mal gab es eine Niederlage für die Eintracht zu Hause gegen Neapel. Ich weiß gar nicht mehr, wie das auswärts war. Naja, weiß ich nicht. Wird schwierig. Wir lassen uns überraschen. Can Usun, wie gesagt, nicht mit dabei. Außerdem ganz interessant, Dienstag Liverpool-Real. Am Mittwoch gibt es dann City gegen Dortmund, wie jedes Jahr gefühlt in der Champions League. Und Benfica gegen Leverkusen. Auch Dortmund hier könnte natürlich ein Ausrufezeichen setzen. Wird natürlich schwer. Leverkusen auch kein leichtes Auswärtsspiel. Also knifflige Woche insgesamt.
Ja, absolut. Ich bin da wirklich gespannt auf Leverkusen, auch wie sie jetzt reagieren auf diese 0:3 Niederlage gegen die Bayern. In Lissabon auch kein einfaches Spiel, aber ich glaube, Leverkusen kann man hier einen, wenn auch vielleicht knappen Sieg zutrauen. Dortmund in Manchester. Boah, das gefällt mir aktuell, was Dortmund spielt, spielerisch nicht so richtig. Jetzt gegen Augsburg war auch dünn. Wird hart, tendenziell auch natürlich eher auf Seiten hier von Man City, was die Realität angeht, aber echt ein paar Hammer-Matches, ne? Also auch Liverpool-Real, was für Partien hier.
Ja, das ist die Liga-Phase auf jeden Fall. Die gibt es hier auch in der Europa League, da haben wir unterschiedliche Voraussetzungen aus deutscher Sicht. Freiburg schlägt sich ja ganz gut, Platz 6, muss jetzt ran gegen Nizza in Nizza, das kennen ja die Kölner schon von der Auswärtsfahrt. Nizza bisher noch ohne Punkt aus den ersten 3 Europa League-Spielen, gar keine schlechten Vorzeichen für die Breisgauer. Und der VfB Stuttgart spielt zu Hause gegen Feyenoord Rotterdam, die haben es jetzt auch noch nicht so rosig erwischt. 3 Punkte aus 3 Spielen, Problem, auch Stuttgart hat ja nur 3 Punkte aus 3 Spielen in der Europa League. Da sind wir gespannt, was am Donnerstag passiert. Und ich gebe euch noch den Tipp. Donnerstag, 18.40 Uhr, das ist das wahre Topspiel des Abends. Mainz 05 gegen die AC Florenz. Und es ist genau das zweite Mal in Folge bereits, dass Mainz 05 in der Conference League, dem Kurort Conference League, weil es in der Bundesliga ja nicht läuft, auf den Tabellenführer der Conference League trifft. Zrinjski Mostar war Tabellenführer, sind sie nicht mehr, weil sie gegen Mainz verloren haben. AC Florenz ist Tabellenführer in dieser Riesentabelle der Conference League. Nicht ganz so riesig wie die anderen Wettbewerbe, oder? Doch, 36 sind auch Tabellenführer. Aber es ist genau das Gleiche wie bei Mainz, weil das Krasse ist, Mainz 05 hat aus 9 Bundesligaspielen 5 Punkte gesammelt. Florenz ist Letzter der Serie A mit 4 Punkten aus 10 Spielen. Also wenn das mal keine deckungsgleichen Voraussetzungen sind, und ich meine, die haben De Gea im Tor, du hast vorne Sturm, Edin Dzeko und Moyes Ken, also bitte, es ist ja unfassbar, was dieses Spiel für Vorzeichen mit sich bringt. Hört gerne bei Flesco rein, ich bin sehr, 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 sehr gespannt.
Absurd, ja, absolut absurd. Beide, also hier geht es ja faktisch vielleicht sogar um die Tabellenführung, was hier passiert in dem Match. Also da können wir wirklich mit Spannung schauen, was hier passiert. Übrigens, Florenz und Mainz auch nach beiden Spielen übrigens ja auch noch ohne Gegentor in der
absolut.
Conference League. Also echt spannende Ausgangslage und ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass Mainz hier chancenlos ist. Ich bin sehr gespannt auf diese Partie.
Das wollte ich erreichen. Dann sprechen wir noch ganz kurz über die Frauenfußballnationalmannschaft, denn auch da hat der Nations League-Finaleinzug geklappt. Und da muss ich natürlich von letzter Woche noch auflösen. Nicht nur, dass wir vielleicht auf Ann-Kathrin Bergers Rückkehr für die Finalspiele hoffen können, sondern vor allem, wo das Ganze stattfindet. In Hin- und Rückspiel nämlich. Am 28. November, Ende des Monats, in Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Und Achtung, was passt natürlich bestens zum Betzenberg? Richtig. Das Stadion von Atletico Madrid, da nämlich findet am 2. Dezember das Rückspiel statt. Also richtig tolle, große Kulisse für dieses Nations League-Finale Deutschland gegen Spanien. In der Bundesliga sind die Bayern-Frauen weiter unbesiegt mit dem 4:1 gegen Essen. Jetzt 26 Spiele ohne Niederlage. Das ist eine unfassbare Serie. Lea Schüller hat ihr 100. Tor im Bayern-Trikot erzielt. Und dann vielleicht ein kurzer Blick auf die Tabelle. Wolfsburg auf 2, Leverkusen auf 3, Frankfurt auf 4. Auch da spielt der Europapokal ja bald wieder eine Rolle. Ja, das behalten wir auch im Auge. Wie alles andere natürlich auch in der Sportwelt. Benni, ich habe keine Sprachnachrichten mehr für dich, aber auch keine Themen. Das war Folge 300 von On The Pitch, der Sportpodcast. Und du hast die letzten Worte und der Musikantenstadl, ich glaube, den blende ich dir dann nie wieder einem nachbearbeiten. Danke euch auf jeden Fall und auf die nächsten 300. Viel Feedback, so wie immer, schreibt uns gerne. Das kommt zu wenig. Sage ich so jetzt mal so frech.
Nee, das ist so. Heute mal eine Folge in Überlänge, aber wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und dann hören wir uns ja, in der nächsten Woche wieder. Und wie gesagt, ab künftig dann mit etwas verändertem Format oder Konzept. Aber es bleibt on the pitch und damit bis nächste Woche.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benni und David.